Hallo, ich grüße dich. Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen besonderen Gast in meiner Podcast-Show. Und zwar geht es heute um Beziehungen und zwar nicht um Geschäftsbeziehungen, sondern um Liebesbeziehungen. Nicole Schaser ist heute zu Gast. Willkommen in meiner Podcast-Folge, Nicole. Schön, dass du da bist.
Hallo zusammen, ich freue mich bei euch zu sein und vor allem freue ich mich, dass ich euch ein bisschen was über Liebesbeziehungen weitergeben kann, gerade bei karriereorientierten Menschen. Denn wir denken ja immer, Karriere und Beziehung, die sind so weit voneinander weg, aber unsere eigenen Muster, die nehmen wir in die Karriere mit rein und in Beziehungen. Und ich kenne das von meiner eigenen Geschichte. Ich bin in der Karriere relativ schnell aufgestiegen, hatte zum Schluss sogar auch ein Angebot als Vorständin. Und gleichzeitig gab es immer ein Thema, wo ich komplett gegen die Wand gelaufen bin, und das waren Beziehungen. Und ja, deswegen bin ich bei dem Thema tiefer eingestiegen und heute arbeite ich als Single- und Paartherapeutin, also hab einen kompletten Switch gemacht und gehe darin vollkommen auf und helfe eben Menschen weiter, die gleichen Probleme haben, wie ich sie früher hatte.
Sehr gut. Genau da würde ich auch gerne einsteigen. Und zwar hattest du jetzt erwähnt, also deine Ausgangssituation. Was waren das denn so Probleme in Anführungszeichen, die du hattest, die dich so beschäftigt haben? Das war wahrscheinlich irgendwie so ein Kreislauf, aus dem du nicht so ganz ausgebrochen bist oder irgendwann dann ausgebrochen bist, aber bis es dann dazu gekommen ist, waren so einige Schritte wahrscheinlich notwendig.
Definitiv. Ich glaube, das Beste, und diesen Satz sagen auch viele, die zu mir kommen, war, die ich wollte, die wollten mich nicht. Genau. Und die mich wollten, die wollte ich nicht. Also das Typische. Und dann kam natürlich immer die Frage auf, warum klappt es bei mir einfach nicht? Und bei allen anderen schaut immer alles schön und rosig aus von außen. Und ja, bei mir war es ehrlich gesagt so, dass ich mir schon mit Mitte 20 die Frage gestellt habe, was stimmt nicht mit mir? Weil alle, die ich gedatet hatte, bei mir ging es immer relativ schnell schief. Und die waren dann zumindest in Beziehungen. Ne? Aus der heutigen Sicht, ob die glücklich waren oder was, ist eine andere Frage. Aber damals war es so, ich bin gegen eine Wand gelaufen und die hatten es raus, sozusagen. Ja. Das, denke ich, wird es im Großen und Ganzen beschreiben. Was ich damals auch gemerkt hatte, war einfach, dass es mir extrem schwer gefallen ist, Liebe nach außen zu zeigen. Dass es mir auch oft unangenehm war, auch in Bezug auf meine Emotionen auszudrücken. Ich hatte zum Teil auch nicht mal wirklich Zugang dazu oder zu wissen, was will ich denn eigentlich, ja.
Woran lag das?
Also aus der heutigen Sicht gibt es da viele Punkte, ne? Was man wissen muss, ist, dass es tiefe Muster sind. Und so nennt sich ja auch mein Programm beziehungsweise mein Motto, die Liebesfähigkeit, die eigene Liebesfähigkeit prägen. Und das hat einfach viel damit zu tun, wie wird man aufgezogen? Wird man, ich nenne es jetzt mal im Extrem, bedingungslos geliebt? Gehen Menschen auf dich ein, dass sie dir zuhören? Was bedrückt dich gerade? Geht es dir gut? Geht es dir schlecht? Was brauchst du denn? Wie kann ich dir helfen? Als dass da jemand da ist, der dich sieht, der dich hört und dich versteht. Und bei vielen, gerade die sehr auf Karriere aus sind, ist es eben oft so, die werden meistens gesehen, wenn sie besonders erfolgreich sind, wenn sie einen Pokal mit nach Hause bringen, wenn sie tolle Leistungen in der Schule haben. Und ja, dieses, ich definiere mich über die Leistung und nur wenn ich leiste, bin ich geliebt, war sozusagen ein ganz tiefer Satz, der mich lange Zeit bewegt hat.
Ich
Und
glaube,
ich musste immer besser werden, musste immer mehr erreichen und das unbewusst. Auch wenn ich nach außen hin gesagt habe, Karriere, Arbeit, ich will nicht mehr, ich bin schon an meiner Erschöpfungsgrenze, ich will gar nicht mehr. Und trotzdem wurde ich immer weiter nach oben geschoben. Also das war das Spannende. Und wenn man sich aber mein Verhaltensmuster anschaut, aus immer mehr machen, immer schneller machen, immer besser werden, war es natürlich klar, dass du dann nach oben geschoben wirst.
Ja, ich glaube, dass ganz viele davon betroffen sind, dieses, wenn ich leiste, werde ich geliebt und setzen sich dann letztendlich damit selber unter Druck.
Genau, und rennen deswegen auch in die Erschöpfung. Ne? Wenn man jetzt mal dieses, ich nenne es so, es geht Richtung Leistungszwang schon. Also manche sagen auch Leistungstraumata, weil das sehr tief sitzt von der Prägung.
Ja, stimmt.
Wenn man hinschaut von der Gehirnentwicklung, dann ist dieses, ich muss leisten ja schon was, das man schon wirklich sehr früh ab 2, 3, 4 Jahren mitbekommt. Zum einen, weil es die eigenen Eltern vorleben. Auf der anderen Seite aber auch, weil man halt selbst gerade dann gelobt wird, wenn man was Gutes nach Hause bringt. Und deswegen sitzt es so tief und ist so in dem Sinne auch, es braucht lange, bis man dieses Muster überhaupt erkennt. Und das Spannende ist, dieses Muster zeigt sich in Liebesbeziehungen, weil man immer mehr tut, der Antreiber ist als Beispiel. Es zeigt sich aber ganz insbesondere auch als Führungskraft mit den eigenen Mitarbeitern, wo man dann irgendwann dasteht und sagt, ich verstehe nicht, warum ich immer die Person bin, die alles hier rausreißen muss, warum ich die ganze Verantwortung bei mir habe und alle anderen sind faul, unfähig und haben keinen Bock.
Das ist das Problem an der Kunden, ja.
Genau. Genau.
Die machen alles, alles bleibt an ihnen hängen und die beschweren sich dann über Mitarbeiter, was den meisten gleichzeitig nicht bewusst ist, dass sie das selber kreiert haben.
Genau.
Und das ist auf ein unbewusstes Muster zurückzuführen, was die selber nicht erkennen. Und das ist ganz wichtig. Und die müssen es noch nicht mal selber erkennen. Ja, also die hier zuhören, ihr müsst es noch nicht mal selber erkennen, was die Ursache ist, weil es unheimlich schwer ist, es selber zu erkennen. Wir sehen einfach unsere blinden Flecken nicht sofort.
Genau.
Wenn überhaupt, dauert das echt lange, so wie du das gerade gesagt hast. Wichtig ist, dass man sich den Symptomen bewusst wird. Das ist das Wichtigste im ersten Schritt. Ob jetzt in der Liebesbeziehung oder in der zwischenmenschlichen Beziehung in Hinblick auf Mitarbeiter. Mhm. So, wenn dich etwas stört, vor allem wenn sich Dinge wiederholen, wenn ständig die ganze Arbeit auf deinem Tisch landet, dann ist das ein Muster. Dann ist das kein Zufall, dann liegt das nicht an deinen Mitarbeitern. Also Mitarbeiter kündigen und neu einstellen, kannst du auch machen, das machen auch viele. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich dann Themen trotzdem wiederholen. Und das ist dann ein ganz klares Zeichen dafür, dass es ein Verhaltensmuster ist von dir selbst. So. Und dann brauchst du einfach nur jemanden suchen, der dich dabei unterstützt, der in der Tiefe wirklich arbeitet. Nicht auf der Oberfläche, nicht an Symptomen, weil das machen viele Coaches, muss man ganz ehrlich sagen. Das finde ich sehr schade. Das machen viele. Das, was ich zum Beispiel bei meinen Kunden mache, ich verändere das Unterbewusstsein. Das ist richtig geil. Mhm. Das machst du ja auch mit deinen Kunden im Bereich Liebesbeziehungen.
Definitiv. Also ehrlich gesagt, ich sehe es auch so, alles, was nur auf der Verhaltensoberfläche mit, mach doch das und das, also Tipps mitgeben,
nein,
das funktioniert nicht, weil das greift nur an der Oberfläche an. Aber dieses Leistungsmuster, wie ich es vorhin genannt habe, oder auch das Leistungstrauma, das sitzt so tief, da stecken Automatismen dahinter und da stecken auch ganz viele verdrängte, verstaute Emotionen dahinter und Glaubenssätze, die so tief sitzen. Nur wenn du diese Emotionen wieder an die Oberfläche bringst, kann sich da auch wirklich was verändern. Alles andere ist ein Draufgießen, ein Wegschütten, aber das kannst du mit ganz viel Wille mal 1-2 Monate aushalten, aber dann bist du wieder zurück bei der eigentlichen Ursache, weil wir alles, was an nicht aufgelösten, nicht veränderten Emotionen dahinter steckt, das bekommst du alleine nicht weg, das sitzt viel zu tief.
Ist einfach
deswegen
so.
Deswegen auch aufpassen, wenn viele Coaches sagen, mach das und das und wenn du es nicht schaffst, ja, dann bist du zu blöd oder hast nicht
nein,
den Wille. Das verstärkt meistens das Syndrom auf Dauer nur, weil die Leute dann denken, ich bin unfähig, ich kann es nicht und ich bin nicht gut genug. Und dann ist man wieder genau in dem gleichen Kreislauf und verstärkt den sogar noch.
Vor allem ist es kein Coaching. Das ist Training.
Ja.
Ne, das ist auch ein wichtiger Unterschied.
Aber auch unsinniges Training. Ne? Man denkt, man hat da die schnelle Lösung und man bekommt schnell was an die Hand, das man tun kann. Aber wichtig ist immer, dass man die emotionale Ebene und mittlerweile sage ich sogar auch, man muss den Körper mitnehmen, weil viele von so Verhaltensmustern, die setzen sich auch körperlich ab. Das heißt, mit dem muss man auch arbeiten, dass man aus solchen großen, tiefen Mustern wieder rauskommen kann.
Voll, definitiv. Und du sagtest gerade, das mit dem, wenn ich leiste, werde ich geliebt. Was sich dann letztendlich auf in Partnerschaften so auswirkt oder in der Dating-Phase, dass die Betroffenen wahrscheinlich dann denken, ich muss mir Liebe verdienen, weil das hängt ja dann zusammen.
Absolut, ja. Und auch hier darf man hinschauen, ne? Sag mal, wenn man mal wirklich von einer Polarität schaut. Es braucht ja eine Anziehung, dass man langfristig Lust auf einen Partner hat, damit man sich überhaupt auch auf jemand einlassen kann. Und auch wenn wir heute erfolgreiche Frauen sind, die in die Welt gehen, die sich ihr Ding holen und in der Karriere voranpreschen, das darf so sein, das ist auch richtig und wichtig, ja? Wo man aber hinschauen muss, ist, dass man darauf achten sollte, wenn ich daheim zur Haustüre reingehe und dann einen Partner haben möchte, mit dem es auch anziehungsmäßig funktionieren sollte, dann muss man schauen, was ist eine männliche Polarität und eine weibliche Polarität. Und jeder hat beide in sich.
Ja.
Und gerade Karrierefrauen haben die Tendenz da dazu, durch das, dass man den ganzen Tag im Leisten, Machen, Tun, Ansagen, Entscheiden ist, was eine typische männliche Qualität von der Polarität ist, dass sie da nicht mehr rauskommen, weil es ihnen nicht bewusst ist. Und dann kommen sie nach Hause und wundern sich, ja, mein Mann ist so ein Weichei, der trifft keine Entscheidungen. Ich habe keinen Respekt mehr vor dem, weil er einfach viel zu verweichlicht, viel zu weiblich ist, ja. Und da darf man sich immer bewusst machen, Männlichkeit und Weiblichkeit ergibt in Summe immer 100%.
Ja.
Wenn eine Frau 80% vom männlichen Anteil lebt, muss der Mann 20% analog als Frau leben, also oder beziehungsweise kann nur 20% des männlichen Pols ausleben. Und hier ist es wichtig, auch das eigene Muster zu hinterfragen, zu lernen, wie spreche ich Emotionen aus, wie bin ich mitfühlender, wie gehe ich auf den anderen besser ein, wie kann ich mich auch mal weiblich, weich und zärtlich zeigen und nicht nur hart und durchpreschen. Und das verändert auch ganz viel in der Beziehung.
Definitiv, Polarität, also ich meine, wenn du als Frau mehr in der männlichen Energie bist, dann ziehst du auch nur Männer an, die mehr in der weiblichen Energie sind. So alles passt das ja gar nicht.
Ja.
Ja.
Und auch da ist es ein Teil in unserer Gesellschaft einfach so gegeben. Ne? Wenn wir zurückdenken an Krieg, da mussten Frauen ihren Mann stehen. Und was machen wir als Kinder? Wir schauen uns die Oma, die Mama an, wie sind denn die drauf? Und das ist unser Vorbild und das übernehmen wir. Wir können nicht reflektieren und sagen, ich will anders sein, sondern... Ja. Das ist Frau und das ist Definition Mann und übernehmen wir.
Ja,
also da geht es auch nicht darum zu sagen, ich bin falsch, ich bin schuldig, sondern es geht dran zu sagen, ich habe da was erkannt und ich möchte dran arbeiten. Das ist die eigentliche Lösung.
Und es geht nicht um Intelligenz, das ist auch ganz wichtig, weil manche denken, ich kann doch nicht so blöd sein und das nicht hinkriegen. Es geht nicht darum. Es geht nicht um Intelligenz, es geht nicht um fehlende Intelligenz. Es geht um Dynamiken aus dem Elternhaus, die du letztendlich unbewusst übernommen hast.
Ja, ja.
Und die darf man reflektieren und Verständnis dafür aufbauen und dann verändern.
Absolut, da triffst du einen richtig guten Punkt. Und wenn wir auch jetzt hier auf das Beispiel, was du gesagt hast, drauf eingehen, zu sagen, es hat nichts mit der Intelligenz zu tun. Wenn wir wieder bei dem Leistungskreislauf sind zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, ja, warum kommt man in dieses Muster, dass die Führungskraft alles machen muss und die Mitarbeiter faul und verantwortungslos sind? Dann fängt es meistens bei der Führungskraft an, die den Glaubenssatz hat, ich muss leisten, um geliebt zu werden. Das heißt, die definiert sich ganz stark über, ich bin die intelligente Person hier im Raum, ich bin diejenige, die das Ruder rumreißt und alle rettet. Also da ist eine starke Identifizierung mit einem, ich bin ja eben die Intelligente als Beispiel. Und das führt dazu, dass man unbewusst immer wieder nach Bestätigungen im Leben, im Umgang mit den Mitarbeitern sucht, die halt bestätigen, dass man wirklich auch die intelligenteste Person hier im Raum ist. Das läuft alles unbewusst ab, auch wenn man denkt, mei, so arrogant bin ich doch eigentlich gar nicht. Aber unbewusst, ja, braucht man einfach die Bestätigung, weil sonst würde man einen Teil der eigenen Identität abgeben.
Ja.
Und da darf man einsteigen und das zu hinterfragen, zu sagen, ich muss heute nicht die intelligente Person im Raum sein, sondern, lieber Mitarbeiter, erzähl mir doch mal, welche Ideen hast denn du, das zu lösen? Und dann lasse ich dich mal machen und schau, wo kommst du an? Du darfst auch mal gegen die Wand laufen. Und dann schau mal, ob ich dir Tipps geben kann, wie du genauso gut werden kannst wie ich oder besser werden kannst.
Vor allem, die müssen noch nicht mal gegen die Wand laufen. Wenn die in bestimmten Situationen, die vernünftig geführt werden, werden Fehler vermieden.
Ja, aber auch da bin ich mittlerweile so ein bisschen, wenn du beim Kind immer hinterherläufst und das am Rad festhältst, dann wird es nie alleine Radfahren lernen. Ja. Und ja, ich finde es richtig, dass man aufpasst, dass die Mitarbeiter keinen Frontalcrash machen. Ne? Aber ich sage mal, wenn ein Mitarbeiter auch mal sich ein bisschen anstößt und ja, selber auch mal spürt, dass es Konsequenzen gibt, wenn man nicht aufpasst oder so, dann ja, ist es vollkommen okay. Und ich glaube, hier dürfen wir einfach alle auch lernen zu akzeptieren, dass Fehler vollkommen in Ordnung sind und dass man daraus lernen kann. Und wenn man mal hinfällt und sich richtig wehtut, dann helfe ich dir auf, dass du wieder aufstehen kannst und ich versorge deine Wunde. So,
definitiv,
genau.
Definitiv. Die Angst, die Führungskräfte nämlich in dem Kontext haben, ist, also das ist was ich bei meinen Kunden zum Beispiel höre, ist, ja, wenn ich die lasse, dann läuft alles den Bach hinunter. Das ist ein Glaubenssatz. Das
genau.
Es ist die Befürchtung von denen, deshalb greifen die da ein, obwohl es oft gar nicht der Realität entspricht, dass wirklich alles den Bach herunterläuft. Darauf wollte ich hinaus.
Klar. So,
und erstens ist es oft gar nicht die Realität, dass es alles gegen die Wand läuft. Und zweitens kannst du auch dafür sorgen, durch einen anderen Führungsstil, durch einen komplett anderen Ansatz, dass die Mitarbeiter wirklich befähigt werden, bessere Leistung zu erbringen, weniger Fehler zu machen. Weil das ist zum Beispiel auch etwas, worüber sich meine Kunden beschweren, ja, es werden immer mehr Fehler gemacht. Ja, natürlich, wenn die jedes Mal einen Anschluss bekommen, wenn irgendwie ein kleiner Fehler ist, oder dann bekommen die irgendwann, haben die Angst, irgendwas zu sagen. Oder wenn jemand ständig gibt's auch, ne? Wenn Führungskräfte ständig eingreifen, alles an sich reißen, das ist das Thema, was du gerade erwähnt hast. Ja. Am Ende heißt es, am Ende musste ich wieder alles lösen.
Ja, genau.
Ohne mich läuft der Laden nicht.
Und wenn man da einen Schritt weiter schaut, jetzt rein auf die Neurobiologie schaut, ne? Motivation in dem Menschen, also wir alle haben so ein angelegtes Motivationssystem, das ganz stark vom Hormon Dopamin getrieben ist.
Ja.
Und hier darf man wissen, dass wenn ich nicht die Aussicht habe, dass ich ein Projekt oder eine Aufgabe selbstständig aus eigener Kraft zu Ende bringen kann, dann wird diese Motivation schon völlig zu Beginn abgetötet. Das heißt, die Mitarbeiter sitzen schon da und wissen, jetzt soll ich da wieder was machen, aber zum Schluss reißt der Chef wieder raus. Das heißt, ich bringe es nicht zu Ende. Und dann gehen die schon mit einem Frust, mit einem Ärger und einer Demotivation an diese Aufgabe ran, wo sie gar nicht voll konzentriert sind, sondern eher im Stress sind. Und das verursacht Fehler.
Definitiv.
Also auch da, je mehr man loslässt, umso freier, ja, umso sicherer werden die Mitarbeiter auch in ihren Tätigkeiten.
Richtig. Und dann entsteht aus einer Fehlerkultur eine Vertrauenskultur.
Ja, genau.
Das steht dann bei meinen Kunden. Und dann geschieht das, was die sich eigentlich wünschen. Dann bringen die Mitarbeiter sich mehr ein, die arbeiten selbstständiger, die sind viel motivierter, die arbeiten auch gerne. Ja, natürlich. Manchmal musst du Mitarbeiter auch einfach in Ruhe lassen.
Genau, ja. Ja.
In Ruhe lassen, ja.
Und selbe ist ja auch, viele Führungskräfte, die dann sogar Kinder haben oder so, ist es ja auch so, die kommen nach Hause und da ist das gleiche Szenario wieder, immer hängt alles an mir, mein Partner ist so unfähig und so weiter. Und auch da, wenn der Mann sich um die Kinder kümmert, ist es auch oft, und ich weiß, es ist schwer, weil Männer haben ein anderes Sicherheitsbewusstsein als Frauen, ne? Und die lassen die Kinder halt einfach auf dem Turngerät anders rumturnen, als es eine Mama mit einer größeren Angst machen würde. Ist so. Und die tun sich vielleicht auch mal öfters weh als mit der Mama. Aber auch da ist es so, wenn ich immer reingehe und immer korrigieren muss und immer unzufrieden bin und es meinem Partner widerspiegel, dann hat der auch weniger Lust. Und ich weiß, es ist für viele Paare da schwer auszusteigen, weil die Mamas extrem viel tun und da einfach auch noch ein Ungleichgewicht da ist.
Kritik äußern, ne? Das meinst du?
Genau, wie man Kritik äußert und einfach auch Dinge mal laufen lassen, ohne dass es perfekt sein muss, ja.
Ja. Ja. Ich würde gerne auf Bindungsstile einsteigen. Ich glaube, das ist so ein Thema, was für viele neu ist. Es gibt ja bestimmte Bindungsstile.
Ja.
Welche und wie viele Bindungsstile gibt es?
Also es gibt 4 Bindungsstile. Das eine, das ist der sichere Bindungstyp. Das sind wirklich Menschen, die ja liebesfähig sind, die gut Liebe, Nähe zulassen können, die aber auch parallel in guter Autonomie leben. Also sagen wir mal, die wissen, wie man gesunde Beziehungen führt, wie man Menschen an sich heranlässt. Mhm. Und dann gibt es unsichere Bindungsstile. Da gibt es, ich nenne den jetzt mal den ängstlichen, das ist der eine, und den vermeidenden, das ist der zweite. Mhm. Und dann gibt's noch einen sogenannten desorganisierten Bindungsstil. Da stecken oft Traumatisierungen dahinter. Also das sind dann schwierige Lebensumstände, die schon von klein auf komplett abgelehnt wurden. Da war keine Bezugsperson da, die sich wirklich um die gekümmert hat. Das sind dann schon schwierigere Fälle. Also 4 Typen in Summe. Mhm.
Woran macht man fest, also den sicheren hast du kurz beschrieben, woran macht jetzt jemand fest, dass der ängstlich gewunden ist?
Ja, also das Spannende daran, die Bindungstypen sieht man dann auch wirklich, die zeigen sich auch in der Führung oder im Unternehmensumfeld, weil immer wenn wir ein Vertrauen zu einer Person aufzeigen und wir in Stress geraten, dann zeigen sich die Bindungsmuster ganz besonders stark. Der ängstliche Bindungstyp, das ist meist jemand, der ist sehr darauf bedacht, dass er möglichst viel Nähe herstellt. Der braucht sehr oft ganz viel Bestätigung und es kann auch nie genug sein. Oft sind es Vorwürfe in Richtung Partner, du siehst mich ja nicht, du lobst mich ja nicht und ja, du bist nie für mich da, nie hast du Zeit für mich. Das sind so die typischen Vorwürfe vom ängstlichen Bindungstyp. Der vermeidende Bindungstyp ist eigentlich eher das Gegenteil. Der hört oft, du bist so kalt, so abweisend, nie hast du Zeit für mich. Also denen, die sind eher in Richtung Autonomie, Unabhängigkeit unterwegs und versuchen sich eher viel zu stark abzugrenzen. Genau. Und der Desorganisierte, der springt zwischen beiden hin und her. Also wie gesagt, da sind dann schon tiefe Traumatisierungen dahinter. Ich glaube, den können wir für jetzt mal ausgrenzen, weil das in der Regel die meisten nicht betrifft.
Ja, aber das Schöne ist ja, dass unser Gehirn sich jederzeit neu strukturieren kann. Das bedeutet, falls jetzt irgendjemand denkt, ja, vielleicht bin ich zu alt dafür. Nee, es gibt kein zu alt für Weiterentwicklung.
Genau, ja.
Es gibt kein zu alt, du kannst jederzeit dich aus einem Muster rausentwickeln und gesunde Verhaltensmuster kultivieren. Die einzige Voraussetzung, die erfüllt werden muss, ist einfach die Bereitschaft. Die Bereitschaft, das eigene Verhalten zu hinterfragen und wirklich hinzuschauen. Und
Genau.
dazu gehört
Und
halt Mut, weil manche trauen sich auch nicht so ganz, ne? Manche trauen sich nicht so ganz, weil die irgendwie Angst haben, da irgendetwas zu entdecken, was sie nicht entdecken möchten oder so.
also ich, ja, das ist der typische innere Widerstand, weil unser Gehirn will natürlich so bleiben, wie es gerade ist, weil dann braucht es am wenigsten Energie. Das kann man sich auch so vorstellen, wenn ich jetzt einen Weg gehen soll und man hat eine achtspurige Autobahn, die man entlang fahren kann, um ans Ziel zu kommen, ja, dann ist das das Gewohnte, das, was wir alltäglich tun. Wenn man jetzt aber was ändern will, seinen Bindungsstil ändern will, dann heißt es, ich muss erstmal in den Dschungel und muss mir da einen neuen Weg durch den Dschungel durchschlagen, um ans Ziel zu kommen. Und natürlich ist da im ersten Schritt mal ein Widerstand da zu sagen, warum soll ich mir das antun? Aber wenn man sich bewusst anguckt, dass diese Bindungsmuster uns jetzt schon jeden Tag im Alltag plagen, sei es in der Führung, sei es in Partner, in Beziehungen, in Partnerschaften, dann lohnt es sich einfach hinzuschauen, weil die Muster sind da und die sind es, die dich jeden Tag in Konflikt bringen, die dir das Gefühl geben, du bist alleine, du bist unzufrieden. Das sind die Sachen, wo es sich deswegen lohnt hinzuschauen, weil die sind sowieso da. Kann
Ja.
man gar nicht wegmachen. Ja.
Einfach, der erste Schritt würde ich sagen, einfach bewusster wahrnehmen, was man so erlebt täglich und was einen stört.
Ja.
Das ist so der erste Tipp, dass man das einfach bewusst wahrnimmt, ne, weil oft ist man auch irgendwie abgelenkt von anderen Sachen oder man lenkt sich selber ab, weil man keine Lösung findet. Du musst die Lösung auch nicht selber finden. Hat ja niemand gesagt, dass du das alleine machen musst.
Ja.
Nur einfach schauen, okay, wo stehe ich gerade, was stört mich, wo will ich hin und wer kann mir am besten helfen?
Ja.
Also man kann
Und
sich,
auch
man darf
weg.
sich das Leben auch leichter machen.
Das stimmt absolut. Und auch weg von dem Schuld zu kommen, ne? Weil solange der Partner schuld ist, solange die Mitarbeiter schuld sind und man sich nicht die Dynamik bewusst macht, die einfach immer entsteht, wenn zwei Menschen im Raum sind, dann fällt es halt schwer. Und dieses Schuld ist keiner, weder ich noch der andere,
Ja.
sondern es gibt Muster und Dynamiken, die entstehen und die darf man einfach hinterfragen. Ja.
Definitiv, ja. Du hattest ja auch erwähnt, dass sich etwas immer wieder wiederholt. Also ich bin auch darauf eingegangen. So nach dem Motto, neuer Partner, alte Macken.
Ja.
Kannst du darauf noch eingehen?
Ja, klar. Ich würde mal so anfangen. Wenn wir mal rein von der Logik ausgehen, dass ein Kind, das gesehen hat, wie die Mama zu Hause vom eigenen Papa verprügelt wird, oder einfach selbst auch Gewalt erfahren hat, da würde der logische Verstand uns ja sagen, dieses Kind wird definitiv nie in eine Beziehung gehen, wo Gewalt herrscht. Und trotzdem landen viele dieser Personen wieder in Beziehungen, wo sie selbst verprügelt werden, wo Gewalt herrscht. Das heißt, obwohl die sich ganz klar vorgenommen, sowas wird mir nie passieren, landen wir doch wieder in den gleichen Mustern. Und auch heute ist es bei uns so, wenn man mal wirklich hinschaut, welchen Partner wähle ich mir aus, dann ist es meistens eine Kombination der wichtigsten Eigenschaften von Mama, Papa und meistens noch älteren Geschwistern. Weil das ist das Bekannte, das ist das, was wir in der Kindheit gelernt haben, die Art, wie wir lieben, die Art, wie wir streiten, die Art, wie wir auf Menschen zugehen und uns täglich begrüßen und so weiter. Das ist unsere Basisprogrammierung aus der Kindheit. Und das ist nur das, was wir als Liebe und Beziehung definieren. Wenn jetzt ein Partner kommt, der auf einmal mega liebevoll ist, der uns lobt, der uns küsst und da war jemand, der immer nur Schläge bekommen hat, dann kann die Person das gar nicht annehmen. Und deswegen ist es so wichtig, auch hier wieder die eigenen Muster zu hinterfragen, die eigene Prägung, das Weltbild, in dem man aufgewachsen ist, zu kennen und zu sagen, tut mir dieses Weltbild auf Liebe und auf Beziehung immer noch gut? Oder wird es Zeit, dass ich mir mein Weltbild mal ummal, damit ich nicht wieder den gewaltvollen Partner habe oder den abweisenden Partner, sondern endlich bewusst eine andere Auswahl treffe, damit es besser werden kann? Ja. Oder auch an mir selbst zu arbeiten. Wenn jetzt ja diese Person einen Partner hat, der schon sehr liebevoll ist, sehr viel Liebe gibt, dann hängt es einfach auch daran, dass die Person lernt, ich bin liebenswert und ich darf Liebe empfangen und da ganz stark an sich arbeitet, dann kann die Beziehung eine ganz andere Dynamik auch bekommen.
Ja. Definitiv. Also der Dreh- und Angelpunkt ist einfach, bei sich selbst anzusetzen.
Absolut, genau.
Sobald, also ich sage immer, wir sind wie Magneten, wir ziehen Menschen an, die gerade zu uns passen.
Ja.
Und wenn du den Magneten veränderst, ziehst du auf einmal auch andere Menschen an. Ne?
Genau.
Und ja, es gibt ja auch so viele Menschen, die ich auch manchmal, ich lese auch manchmal so Kommentare auf LinkedIn, ja, warum irgendwie mehrmal, ich habe jetzt wieder einen Partner und der ist genauso wie mein Ex oder irgendwie sowas. Mhm. Und die verstehen aber nicht, dass es an ihnen selbst liegt. Ja. Also es kann ja kein Zufall sein, dass du wieder jemanden kennenlernst und der ist von dem Verhalten sehr ähnlich. Das ja. liegt nicht an der Stadt, das liegt nicht an ihm, das liegt einfach an dir.
Genau.
Dass du ganz bestimmte Muster hast, die vom anderen einfach angezogen werden. Das ist ein, wie so, oder wie so Puzzleteil, die passen einfach zusammen. Auch wenn dir genau. das nicht gefällt, auch wenn dir das nicht gefällt, du hast bestimmte Anteile, die diese Person anzieht.
Ja. Absolut. Also auch hier wieder, wenn wir in Bindungsmustern zum Beispiel sprechen, ängstlich und vermeidend zieht sich brutal an, weil der Ängstliche ist gewohnt, dass er immer Nähe suchen muss, weil die Mama nie wirklich greifbar war. Ja, deswegen suchen sie sich einen Partner, der vermeidend ist, der keine Nähe zulassen kann, weil sie da immer wieder wiederholt gespiegelt bekommen, meine Mama war nie greifbar und jetzt ist halt mein Partner nie greifbar. Der rennt weg, der arbeitet zu viel, der geht immer seinen Hobbys nach, der ist emotional, kann er gar nicht auf mich eingehen, weil er selber keinen Bezug zu sich hat. Und der vermeidende Analog, der braucht diesen Ängstlichen, der immer ein bisschen zu drüber ist, der seine Grenzen nicht respektiert, weil das ist das gleiche Bild, was die Eltern einem halt mitgegeben haben, wie man geprägt wurde. Und das ist das Spannende. Jeder sagt, ja, ich will aber einfach einen Partner, der gesund ist, mit dem eine Beziehung leicht ist. Und dann lernt ein ängstlicher Bindungstyp einen sicheren Bindungstyp kennen, ja? Der sicher ist, der Grenzen vorgibt und so weiter. Da passiert relativ schnell, dass der Ängstliche sagt, mein Gott, ist der langweilig. Der triggert ja gar keine Achterbahn bei mir, das will ich nicht, da habe ich doch gar keinen Bock drauf, da fehlt die Anziehung. Und schwupps sind sie weg. Und erkennen nicht, dass genau das wäre, dass sie aus dem eigenen Muster aussteigen. Also sprich, das, was ihnen eigentlich guttun würde, lehnen sie ab, weil sie es nicht einschätzen können, dass genau das die Veränderung wäre, die nötig ist.
Weil das unbekannt für das eigene System ist.
Ja, ja.
Es ist unbekannt für das eigene System und das wird dann abgelehnt.
Absolut.
Und dann suchen die sich wieder jemanden. Und übrigens, diese Achterbahn, diese Schmetterlinge im Bauch, das ist ja ein Warnsignal. Das wissen viele auch nicht.
Genau, ja.
Schmetterlinge im Bauch sind kein gutes Zeichen.
Ja. Also aus der...
Das ist ja verkauft. Also früher, ich habe früher immer gedacht, das ist etwas Positives. Und wenn das fehlt, dann ist es nicht gut.
Ja, weil wir alle darauf getrimmt sind. Ich meine, guck dir doch Hollywood, Romeo und Julia, Titanic und sowas an. Ne? Titanics beste Beispiel. Die beiden lernen sich kennen. Die Titanic war genau 3 Tage auf dem Wasser. Danach ist sie untergegangen. Und wir haben das Ideal von einer perfekten Liebe aus dem, was wir bei Rose und Jack gesehen haben, die sich 3 Tage kennengelernt haben. Also ich sag mittlerweile aus Witz schon fast, wenn die sich in der heutigen Tinder-Welt kennengelernt hätten, hätten die Sex gehabt und dann hätte der Jack gesagt, jetzt reicht's aber, es wird mir ja viel zu langweilig. Nach 3 Tagen ist ja viel zu verbindlich. Ne?
Oh,
und auch im realen Leben, die lernen sich 3 Tage kennen, haben einen schönen Urlaub zusammen. In dem Sinne, aber dass da dann eine Beziehung anfängt zu sagen, wie kann man Leben strukturieren, wie streiten wir miteinander, wie gehe ich auf die Bedürfnisse vom anderen ein, das ignorieren wir ja völlig. Und die Wissenschaft hat sogar belegt, dass dieses, wie du es gerade gesagt hast, dieses Extrem der Gefühle, diese Schmetterlinge im Bauch, ist eigentlich ein Anzeichen, dass da extrem viel Unsicherheit da ist. Dass wir das Gefühl haben, wir können den anderen gar nicht erreichen, der gleitet uns aus den Fingern. Also das extremes Dopamin und andere Hormoncocktails, die uns einfach nur sagen, ich muss mich mehr anstrengen. Da ist eine hohe Begierde, aber da ist noch keine Sicherheit da. Und Wissenschaftler sagen sogar, dass gerade die Verliebtheitsphase wie eine Art Psychose ist. Also wie wenn man in eine Sucht reinfällt, wo man gar nicht mehr klar denken kann. Und wir malen uns dann ein Idealbild von dem jetzigen Partner aus, der so in der Realität aber später gar nicht standhalten kann, sobald die rosarote Brille fällt.
Ja.
Also auch da sich immer wieder bewusst machen, das Genießen, das schöne Gefühl. Ja, aber auch zu sagen, schaue ich den Partner gerade wirklich auch mit einem klaren Blick an, also raus aus diesen Wahrnehmungsverzerrungen zu gehen und sich auch immer mal wieder zu hinterfragen, ist das, was sich hier gerade abspielt, wirklich auch gesund oder ja, verrenne ich mich gerade in was, ja.
Ja, das Rationale auch immer mitnehmen, ne? Also nicht nur emotional sich in irgendwas reinschrecken, sondern vor allem schauen, okay, bezüglich Kompatibilität, Stichpunkt, passt das überhaupt und nicht irgendwie sich emotional reinschrecken und merken, okay, irgendwie passen wir gar nicht zusammen.
Und ist es auch eine sinnvolle Geschwindigkeit? Ja, was viele denken ist, wenn dann ein Mann kommt, der extrem bemüht ist, der alles reinhaut, der schon, keine Ahnung, beim ersten Date verspricht, dass er ja ein Leben lang zusammenbleiben will, auch da bewusst hinzuschauen, ist da ein kongruentes Verhalten, das sich auch über längere Zeit widerspiegelt oder geht es dann nur um das Gewinnen wollen, möglichst schnell zu küssen, möglichst schnell in Richtung Sex zu gehen, weil Liebe ist ja was Kontinuierliches, das braucht einfach ein Investment über die lange Zeit und ein Dranbleiben wollen. Und ja, es fühlt sich super an, wenn da ein Mann ist, der sehr hinterher ist, weil da fühlt man sich auf den Podest gehoben und denkt, man ist wirklich die Prinzessin, die man sich erhofft zu sein. Aber eben auch bewusst hinzuschauen, wie schaut es denn auf die Dauer auf und wie fühle ich mich denn da? Ja? Geht es mir nur um Bewunderung oder fühlt es sich in Summe im Austausch miteinander gut an?
Ja. Eben, ne? Ja, sehr gut. So, jetzt haben wir länger gequatscht, als wir eigentlich vorhatten.
Okay.
Ich würde sagen, Abschlussworte von dir. Wen sprichst du ganz konkret an? Wem kannst du am besten weiterhelfen in diesem Kontext?
Also ich habe eine liebesfähige Ausbildung konstruiert oder erstellt aufgrund Erfahrungen auch mit meinen Kunden. Und da geht es einfach darum, dass Singles und Paare das Gefühl haben, sie können offen Liebe geben und empfangen und endlich starke Beziehungen führen. Also jeder, der aktuell Beziehungsprobleme hat, der kann sich bei mir melden, gibt ein kostenloses Erstgespräch, wer Lust hat. Und dann schauen wir einfach mal, ob ich da ein paar Impulse schon mitgeben kann. Tut auch nicht weh, ich verspreche es.
Ja, ist wahnsinnig wertvoll einfach für die Zukunft. Weil am Ende, was macht das Leben lebenswert? Verbindungen, also wirklich Verbindungen.
Ja. Genau. Und wie gesagt, mit der steigenden Einsamkeit, die wir gerade in der Welt haben, ist das auch ein Thema, wo wir dringend rangehen müssen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass ja die Kinder die eigenen Muster wiederholen. Die sehen an Mama und Papa, wie gut ist die Beziehung, wie lebe ich Liebe, wie zeige ich meine Emotionen und übernehmen das 1:1. Und je früher Eltern da rangehen, umso glücklichere und gesündere Kinder haben die. Also es lohnt sich auf vielen Ebenen, weil sonst wird Beziehungsproblem von Generation zu Generation weitergetragen.
Und man hat selber die Möglichkeit, diese Generationsthemen zu durchbrechen.
Absolut, ja.
Ja.
Da haben wir alle noch eine Last zu tragen, ja.
Sehr cool. In den Shownotes könnt ihr dann Links finden. Ich verlinke euch das Profil, das LinkedIn-Profil und die Webseite.
Ach, super.
Sehr cool.
Ja, sehr
alles
cool.
Klar, hat mich gefreut. Super spannendes Thema. Wir sind da echt nur ein bisschen drauf eingegangen. Wir haben jetzt eine halbe Stunde geredet, aber das ist so tiefgründig und komplexes Thema. Und ich empfehle es wirklich jedem, sich da in der Tiefe seine Themen wirklich anzuschauen. Es lohnt sich sehr.
Super.
Vielen Dank, Nicole.
Ja, ich danke euch. War ein super Gespräch. Vielen Dank dir auch.
Ciao.
Ciao.